SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Sie regieren die EU in den nächsten Jahren. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentiert seine Mannschaft. Kinderkrippen in der Schweiz sollen weiterhin Bundessubventionen bekommen, sagt der Nationalrat.
Wir sind hier extrem hintendrein und könnten uns wirklich von anderen Ländern ein grosses Beispiel nehmen.
Die renommierte Westschweizer Zeitung Le Temps kommt in einen Newsroom mit dem Boulevardblatt L'Hebdo.
Es ist einfach wichtig heute, wo alle leiden, dass man das zusammenlegt, was man zusammenlegen kann,
sagt Peter Rothenbühler, ein Kenner der Westschweizer Presselandschaft. Schweizer Moslems im schmerzhaften Spagat zwischen dem islamischen Extremismus, den sie ablehnen, und konfrontiert mit Sippenhaft. Im Tagesgespräch erklären eine Muslimin und ein Muslim, wie sie sich fühlen. Um 13 Uhr. Rendezvous. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Der neue Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat die personelle Zusammensetzung des Gremiums bekannt gegeben. Der frühere französische Finanzminister Moscovici wird das Ressort Wirtschaft, Währungspolitik und Steuern übernehmen. Ihm werden jedoch zwei Vizepräsidenten der Kommission beigestellt. Der frühere dänische Wirtschaftsministerin Margrethe Vestager wird das Wettbewerbsressort zugeteilt. Dem Briten Jonathan Hill der Bereich Finanzstabilität, Finanzdienste und Kapitalmarkt. Der Deutsche Günther Oettinger wird neu für die Digitalwirtschaft zuständig sein. Die Italienerin Federica Mogherini ist von den EU-Staaten bereits als Außenbeauftragte vorgesehen. Die Schweiz sei bereit, weitere 10 Beobachter in die Ostukraine zu schicken im Rahmen der OSZE-Mission. Das sagte Bundespräsident und OSZE-Vorsitzender Didier Burkhalter in Prag an einer Tagung der Organisation. Und die Schweiz wolle die Beobachtermission mit zusätzlichen 600.000 Franken unterstützen. Außerdem sagte Burkhalter gegenüber Radio SRF, er sei dagegen, dass die EU die verschärften Sanktionen gegen Russland einführe.
Sanktionen sind keine Rezept in sich selbst. Es macht einen Druck, dieser Druck kann positiv oder negativ sein, aber in dem Fall jetzt, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann sollte man eher alles machen für den Dialog.
Die EU-Außenminister tagen derzeit in Brüssel und diskutieren über die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Burkhalter sagte in Prag außerdem, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wolle in der Ostukraine Drohnen einsetzen, um die Grenze zu Russland zu überwachen. Laut einem OSZE-Sprecher sollen die Drohnen spätestens Anfang Oktober einsatzbereit sein. Neue Kinderkrippen sollen weiterhin finanzielle Hilfe vom Bund erhalten. Nach einer regen Debatte hat der Nationalrat einer Vorlage klar zugestimmt. Diese will neue Kindertagesstätten in den nächsten 4 Jahren unterstützen, mit insgesamt 120 Millionen Franken. Finanzielle Einschränkungen und Auflagen hatten im Rat keine Chance. Ärzte und Apotheker werden künftig zentral registriert. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass Mediziner mit falschen oder ungenügenden Diplomen in der Schweiz arbeiten können. Eine Kommission prüft künftig, ob im Ausland erlangte Diplome den Schweizer Anforderungen entsprechen. Noch offen ist, ob Ärzte eine Landessprache beherrschen müssen. Der Nationalrat will das ins Gesetz schreiben. Kleine Vereine und Stiftungen sollen keine Steuern bezahlen müssen. Das will der Ständerat. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass der Verein kein wirtschaftliches Ziel verfolgt und der Gewinn höchstens 20.000 Franken beträgt. Von Steuern befreit werden sollen damit beispielsweise kleine Sport- und Musikvereine. Der Steuerausfall dürfte laut Finanzdepartement etwa 1 Million Franken betragen. Der Medienkonzern Ringier will seine Westschweizer Titel unter einem publizistischen Dach in Lausanne vereinen. Also die kürzlich übernommene Tageszeitung Le Temps, das Wochenblatt L'Hebdo und das Magazin Edelweiss. Im geplanten Newsroom oder Redaktionszentrum sollen die Titel inhaltlich voneinander profitieren, redaktionell jedoch unabhängig bleiben, wie Ringier mitteilt. In Genf, wo heute ein Großteil der Redaktion von Le Temps tätig ist, wird lediglich ein Redaktionsbüro beibehalten. Weiter gibt Ringier einen Führungswechsel bei Le Temps bekannt. Neuer Chefredaktor wird Stéphane Benoît-Godet. Schweizer Ingenieure führen den Mangel an Berufskollegen auf eine zu geringe Gewichtung von Mathematik und Naturwissenschaften während der obligatorischen Schulzeit zurück. Dies geht aus einer Umfrage hervor, welche der Branchenverband Swiss Engineering durchführen ließ. Die im Vergleich mit anderen Berufsgruppen niedrigen Verdienstmöglichkeiten werden ebenfalls als Grund für den Mangel an Ingenieuren angeführt. Laut Swiss Engineering zeigt sich, dass Ingenieure nach ihrem Studienabschluss meist schnell eine Stelle finden. Für die Umfrage wurden mehr als 4.300 Ingenieure befragt. Frankreich wird die Vorgaben der Europäischen Union zur Kontrolle des Budgetdefizits vorerst nicht einhalten können. Wie Finanzminister Sapin bekannt gab, wird sein Land die Defizitobergrenze von 3% der Wirtschaftsleistung erst 2017 erreichen. Eigentlich müsste Frankreich diese Vorgabe bereits 2015 erfüllen. Für das laufende Jahr rechnet der Finanzminister mit einem Defizit von 4,4% der Wirtschaftsleistung, 2015 mit 4,3%. In der Türkei wird die staatliche Kontrolle über das Internet weiter ausgeweitet. Das Parlament in Ankara hat einer Vorschrift zugestimmt, wonach die Telekommunikationsbehörde auch ohne Gerichtsentscheid eine Internetseite sperren lassen kann. Dies, wenn die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung gefährdet sei. Zudem darf die Telekommunikationsbehörde die Aktivitäten von Internetnutzern ohne Einschränkungen registrieren. Bereits im Februar hatte die türkische Regierung die Aufsicht über die Internetnutzung verschärft. Das Wetter. Heute und morgen wechseln sich sonnige Abschnitte und dicke Wolken ab. Gebietsweise regnet es. Im Westen und im Süden scheint die Sonne häufiger. Die Temperatur liegt im Norden bei 20, im Wallis und im Tessin bei 25 Grad.
Und so geht es hier weiter. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentiert in diesen Minuten die Männer und Frauen, die mit ihm in den nächsten Jahren regieren. Und eine Überraschung gibt es schon: Ein britischer Euroskeptiker wird neu Finanzkommissar. Wir schalten zu unserem Korrespondenten in Brüssel im Laufe der Sendung und reden über diese Entscheidung. Alleine weiter oder weiter mit dem Königreich? Die Schotten diskutieren am Fish-and-Chips-Stand über die Abspaltung. Elektrotechniker und Softwareentwickler dringend gesucht. Ohne Hilfe aus dem Ausland packt das die Schweizer Wirtschaft nicht. Und eine Uhr, die alles kann. Apples Kuh lässt die Schweizer Uhrenbranche kalt. Doch zuerst ins Bundeshaus. Eigentlich sollte Ende Jahr Schluss sein mit der Förderung von Kinderkrippen. Doch jetzt will der Nationalrat das Impulsprogramm, das bereits seit 11 Jahren läuft, noch einmal um 4 Jahre verlängern. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Fast eine 500 Millionen Franken hat der Bund bisher zur Verfügung gestellt, damit neue Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden können. Von einem Impulsprogramm war immer die Rede, einem Programm, das im nächsten Januar endgültig auslaufen sollte. Eine erneuerte Verlängerung nach dem 31. Januar 2015 sei, Zitat, ausgeschlossen, versicherte der Bundesrat noch vor 4 Jahren. Heute nun erklärte Innenminister Alain Berset im Nationalrat:
Le Conseil fédéral a changé d'avis.
Der Bundesrat habe seine Meinung geändert.
Parce que la situation a changé.
Weil sich die Situation verändert habe. Warum, erläuterte Rosemarie Quadranti von der BDP, die Initiantin der inzwischen dritten Verlängerung des Krippenprogramms. Ein durchschlagender Erfolg sei die Massnahme bisher gewesen. Über 43.000 Betreuungsplätze habe der Bund mit seiner finanziellen Unterstützung bereits ermöglicht. Pro investierten Franken würden zwischen 3 und 4 Franken an die Gesellschaft zurückfließen. Zudem werde die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen immer wichtiger.
Gerade nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ist es für unser Land, für unsere Wirtschaft immens wichtig, dass wir das einheimische Potenzial an Arbeitskraft, auch an Fachkräften, noch besser nutzen,
sagte die Vertreterin der Partei, die zurzeit an einem Vorstoß arbeitet, um die Masseneinwanderungsinitiative möglichst rasch rückgängig zu machen. Die grosse Mehrheit des Nationalrats mit SP, Grünen, CVP, Grünliberalen und vereinzelten Stimmen der FDP folgte diesen Argumenten. Die Schweiz habe in Sachen Krippen Nachholbedarf, betonte Aline Trede von den Grünen.
Wir sind hier extrem hintendrein und könnten uns wirklich von anderen Ländern ein grosses Beispiel nehmen.
Selbst der freisinnige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann habe die Diskussion um Krippenplätze nach der Abstimmung über die Massenentwarnungsinitiative wieder angeheizt, fügte Trede an. Die SVP und die Mehrheit der FDP blieben denn auch mit ihren Versuchen chancenlos, die zusätzlichen Krippengelder zu verhindern oder zumindest zu kürzen. Nadine Pieren von der SVP, selber Betreiberin einer Kindertagesstätte, mahnte vergeblich.
Es gibt genügend Krippenplätze, es gibt auch sehr viele Kitaplätze, die sind nicht belegt.
Und auch die Bedenken von Christian Wasserfallen von der FDP wurden nicht erhört.
Man hat wirklich gesagt, das sei die letztmalige Verlängerung dieses Angebots und dann ist Schluss. Das geht Richtung einer Bundessubvention.
Mit 119 gegen 64 Stimmen sprach sich der Nationalrat deutlich für die 120 Millionen Subvention für die nächsten 4 Jahre aus. Nun muss nächste Woche noch der Ständerat grünes Licht geben.
Es ist so etwas wie die Regierung der EU, die EU-Kommission. Und seit wenigen Minuten ist erst bekannt, wie diese EU-Regierung aussieht. Mit Jean-Claude Juncker an der Spitze sind 19 Männer und 9 Frauen, die in den nächsten 4 Jahren die Geschicke Europas lenken und die EU repräsentieren. Oliver Washington, welche Länder haben die Schlüsselämter bekommen?
Das sind Frankreich mit Pierre Moscovici. Er hat ein ganz wichtiges Dossier, Wirtschaft und Steuerfragen gehören ihm. Dann Großbritannien, Jonathan Hill, er hat Finanzplatzfragen, also Fragen rund um die Stabilität des Finanzplatzes. Das wissen wir alle, die Euro-Krise, die halt noch nach und das ist auch ein sehr wichtiges Dossier. Dann Günther Oettinger, er hat das Thema die neuen Technologien, die Weiterentwicklung des Internets. Das ist ein Schwerpunktthema, das sich die EU auf die Fahnen geschrieben hat. Und als vierte möchte ich noch erwähnen, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene wichtige Dossiers, aber als vierte möchte ich noch erwähnen, die Schwedin Cecilia Malmström, sie ist eine bisherige Kommissarin, die weiterhin in der Kommission auch vertreten ist. Sie hat das Thema Handel, das ist sehr wichtig, weil die EU verhandelt ja mit den Amerikanern über ein Freihandelsabkommen, also da ein ganz zentrales Dossier auch für sie.
Also eine erfahrene Frau mit Fingerspitzengefühl, die ein heikles Dossier bekommt. Bleiben wir doch gleich bei den Frauen. Jean-Claude Juncker wollte mehr Frauen als Kommissarinnen. 9 hat er geholt. Bekommen die anderen 8 ebenfalls wichtige Dossiers?
Also die eine, die es natürlich noch zu erwähnen gibt, das ist die Italienerin Federica Mogherini. Sie ist ja die neue Außenbeauftragte. Auch das natürlich ein ganz zentrales Dossier. Und dann möchte ich einfach noch erwähnen, die Dänin, zum Beispiel Margarete Vestager, sie bekommt Wettbewerb. Auch das ist für das Funktionieren des Binnenmarktes ein sehr wichtiges Dossier. Also auch andere Frauen sind mit wichtigen Dossiers betraut. Aber Juncker hat in seiner Rede vorhin vor den Medien nochmals darauf hingewiesen, dass er zwar 9 Frauen hat in seiner Kommission, das sind gleich viele wie in der alten Kommission, er hätte sich aber schon etwas mehr gewünscht. Insofern würde ich mal sagen, die Frauenförderung hier in Brüssel bei der EU, die könnte gemäß Juncker noch etwas besser werden.
Die Informationen sind ja noch ganz frisch, trotzdem machen Sie vielleicht einen Schritt zurück, um diese Einschätzung zu wagen. Welches Signal sendet Jean-Claude Juncker mit dieser Kommission aus?
Die eigentliche Neuerung des heutigen Tages ist, dass eben Jean-Claude Juncker seine Kommission auch neu strukturiert. Er gibt ganz vielen Kommissaren gibt er ein Thema, ein Dossier, ich habe vorhin das erwähnt, mit dem Franzosen Moscovici und so weiter und so fort, aber es sind noch nicht mehr eigentlich 28 bzw. 27 Kommissare neben Juncker, die alle für sich einfach ein Thema haben, sondern er bündelt die verschiedenen Kommissare zu verschiedenen Gruppen. Und das sind dann Schwerpunktgruppen. Das ist erstens Wirtschaft ist eine solche Schwerpunktgruppe, dann der digitale Binnenmarkt zweitens ist eine solche Schwerpunktgruppe, Energie und Klima drittens und die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und der Währungsunion. Und an der Spitze von diesen Gruppen stehen dann auch wiederum Kommissare, die nicht ein eigentliches Dossier haben, sondern die eben diese Themen koordinieren. Und ich würde sagen, mit dieser Neustrukturierung der Kommission will er vor allem das Signal aussenden, dass eben sich die EU um die wesentlichen Fragen kümmert, dass sich die EU nicht um alles und Mögliche kümmert, sondern eben um die wesentlichen Fragen. Und das ist ein Signal, würde ich ganz klar sagen, an die Leute zu Hause, an die Bürgerinnen und Bürger, weil sie, da ist ja die Distanz zwischen den Leuten zu Hause und der EU, die ist ja größer geworden, da ist eine Vertrauenskrise vorhanden und ich würde mal sagen, ganz klar, das Signal von Juncker an die Leute zu Hause, die EU kümmert sich um die realen Probleme und das Ziel ist natürlich die Wiederherstellung eben dieses Vertrauens auch in die Kommission.
Und kann diese Gruppe jetzt loslegen oder muss sie zuerst noch irgendwie bestätigt werden?
Sie kann auch nicht unmittelbar loslegen, sie muss noch bestätigt werden. Ende September gibt es Hearings, da muss sich jeder einzelne Kommissar muss sich dem Parlament, dem EU-Parlament stellen, da wird er durchlöchert. Da gibt es also Hearings Ende September, Anfang Oktober und dann wird das Europäische Parlament die Kommission bestätigen, also sie wird über die Kommission abstimmen gleichsam. Normalerweise sollte die Kommission durchkommen, aber das Parlament kann die Kommission auch als Team in corpore sozusagen zurückweisen, dann hätte Juncker ein gröberes Problem. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Parlament die Kommission bestätigt, dann sollte die Kommission am 1. November die Arbeit aufnehmen können.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Die Westschweizer Zeitung Le Temps muss Genf verlassen. Ringier, der neue Besitzer von Le Temps, will seine Westschweizer Titel zusammenführen. In Lausanne. Von dort Sascha Buchbinder.
Le Temps ist nicht irgendeine Zeitung. Le Temps ist die meistbeachtete, überregionale Tageszeitung der Westschweiz. Allerdings sinkt ihre Auflage seit längerem. Aktuell zählt sie etwas weniger als 100.000 zahlende Leserinnen und Leser. Heute hat das Verlagshaus Ringier, das Le Temps neu allein besitzt, seine Pläne für die Zukunft des Titels vorgestellt. In einem Wort zusammengefasst lauten die Newsroom. Mark Walder, der Geschäftsführer von Ringier, will alle Titel des Verlags in einer Redaktion zusammenführen. Sitz der neuen Redaktion wird Lausanne sein, in Genf bleibt noch eine kleine Außenstelle. Die bisherige Spitze von Le Temps hält offensichtlich wenig von diesen Plänen. Der Chefredaktor und die langjährige Geschäftsführerin treten von ihren Aufgaben zurück. Neuer Chefredaktor wird Stéphane Benoît Godet, der bisher den Wirtschaftstitel Bilan verantwortet. Mark Walder erklärte heute, für Ringier sei Le Temps eine Herzensangelegenheit. Er verspricht, dass Le Temps auch im Newsroom redaktionell eigenständig bleiben werde. Allerdings werde die Zeitung im Newsroom organisatorisch und inhaltlich von den anderen Ringier-Titeln profitieren, namentlich vom Wochenmagazin Lepto und dem Lifestyle-Titel Edelweiss.
Sascha Buchbinder aus Lausanne. Und damit gleich zu unserem zweiten Westschweiz-Korrespondenten, Thomas Gutersohn. Le Temps, Lepto und Edelweiss, eben eine Tageszeitung, ein Wochenmagazin und ein Lifestyle-Blatt sollen voneinander profitieren. Können die das?
Ja, das braucht schon relativ viel Fantasie. Le Temps nennt man hier gerne die NZZ der Westschweiz. Eine liberale Zeitung, wirtschaftslastig, wirtschaftsnah, mit Hintergrundgeschichten, die gut recherchiert sind. Da sehe ich nicht, wie man auf inhaltlicher Ebene mit dem Mode- und Lifestyle-Magazin Edelweiss Synergien schaffen will. Und auch mit der Wochenzeitschrift Lepto, glaube ich, ist eine inhaltliche Zusammenarbeit eher schwierig. Lepto ist zwar auch hintergründig, ist aber viel reißerischer im Ton, provoziert viel mehr und besticht eher mit seinen Auflistungen, wie zum Beispiel die 100 wichtigsten Westschweizer, die 100 besten Weißweine und so weiter. Da sehe ich nicht wirklich viel Platz für Synergien, wenn man die Zeitung nicht umbauen will.
Gleichzeitig soll Le Temps eigenständig bleiben. In einem Newsroom werden diese drei Redaktionen also sitzen. Ist das realistisch, dass Le Temps unter diesen Umständen eigenständig bleiben kann?
Das verspricht jetzt jedenfalls Ringier. Alle Titel sollen ihre redaktionelle Unabhängigkeit behalten. Auf der anderen Seite muss sich auch etwas ändern bei Le Temps. Die Zeitung hat viele Leser verloren und ist in den letzten Jahren immer dünner geworden, auch inhaltlich. Trennte sich zum Beispiel auch vom Sportteil. Also einfach so weitermachen kann Le Temps auch nicht. Die Frage nach der Eigenständigkeit wird sich über kurz oder lang über das Personal stellen, über die rund 70 Journalisten. Im Moment sind keine Entlassungen kommuniziert worden. Ich denke, aber mittel- oder langfristig wird die Redaktion schrumpfen. Es werden wohl auch nicht alle Redaktoren von Genf nach Lausanne ziehen wollen. Und erst wenn das definitive Personal bekannt ist, wird sich zeigen, wie eigenständig die Zeitung wirklich bleiben kann.
Bisher war die Redaktion von Le Temps eben in Genf. Das Blatt ist in Genf selbst auch gut verankert, hat einen Freundeskreis, der sich engagiert hat. Welches Signal setzt Ringier mit diesem Umzug nach Lausanne in diesen neuen Newsroom.
Für Genf ist das sicherlich ein Verlust. Ganz klar, die Stadt verliert ihre zweite große Zeitung. Doch Le Temps sah sich bisher immer als überregionale Zeitung, als regionale für die gesamte Westschweiz, die auch über die Westschweiz hinaus strahlt, bis in die Deutschschweiz, und nicht unbedingt als ein Genfer Blatt. Insofern ändert der Wegzug von Genf nach Lausanne nicht gerade die Identität der Zeitung. Und es soll ja auch eine regionale Redaktion in Genf beibehalten werden, so wie die Zeitung auch andere Redaktionen in anderen Westschweizer Kantonen hat.
Um ein bisschen abschätzen zu können, in welche Richtung sich Le Temps entwickeln wird, schauen wir uns noch den Chefredaktor an, den neuen. Der wird Stéphane Benoît Godet. Wer ist der Mann?
Godet ist der jetzige Chefredaktor des Wirtschaftsmagazins Bilan. Insofern ein wirtschaftsliberaler Kopf, der gut zu Le Temps passt. Aber viel wichtiger ist, Godet war früher auch der Leiter des Wirtschaftsressorts bei Le Temps. Er kennt die Zeitung also von innen, kennt die Journalisten. Und dass er jetzt die Zeitung redaktionell übernimmt, kann beruhigend wirken und ist sicherlich eine gute Nachricht. Auch im Hinblick auf eine künftige Abgrenzung, sprich Eigenständigkeit des Titels Le Temps.
Danke für diese Einschätzungen, Thomas Gutersson. In Schottland ist derzeit Aktivismus angesagt. Befeuert von der jüngsten Meinungsumfrage, die besagt, dass die Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands äußerst knapp ausfallen dürfte. Und so geben beide Lager, Gegner und Befürworter, knapp eine Woche vor der Abstimmung noch einmal alles. Flugblätter in jedem Haushalt, Fernsehdebatten mit Spitzenpolitikern und Paraden in den großen Städten. In kleineren Orten geht es zwar ebenso engagiert zu und her, aber doch gemächlicher, schottisch eben. Auslandredaktor Joe Schelbert berichtet aus der Provinz.
Der Hafen von Eyemouth an der schottischen Südostküste. Die Crystal Stream macht sich gerade zum Auslaufen bereit und die Rebecca hat soeben angelegt und wird entladen. Heringe, Makrelen, aber auch Muscheln werden kistenweise in die Lagerhallen am Gee gehievt. An den Schiffen, den Hubstaplern, den Lastwagen und an den Lagergebäuden prangen Yes-Signete, Ja zu Schottland. Der größte Arbeitgeber der Region setzt sich für die schottische Unabhängigkeit ein. Oben in seinem Kontor sitzt der Besitzer und Direktor des größten Fischhandelsgeschäfts Schottlands, ein Mann mit einem berühmten Namen, James Cook. Nur dieser James Cook geht nicht auf Entdeckungsreisen, sondern auf Überzeugungstournee mit seiner Fracht. Ich bin sehr engagiert, sagt James Cook. Es ist eine einzigartige Chance und mit unseren Ja-Plakaten auf den Lieferwagen schaffen wir Aufmerksamkeit und wir kommen mit den Leuten ins Gespräch jeden Tag. Die schottische Regionalregierung habe die Fischindustrie immer unterstützt, während London sich auf Geldausgeben im Südosten Englands spezialisiert habe. Großbritannien verschulde sich jährlich mit 100 Milliarden Pfund, aber das Geld bleibe meist im Süden. 20 Milliarden für einen Londoner Flughafen, 50 für neue Schnellbahnen, das ist doch kein Haushalten. Aber nach Schottland führt nicht einmal eine Autobahn aus dem Süden. Weg von England und so werden wie die skandinavischen Länder. Das ist der Traum von James Cook. Wir haben gute Beziehungen zu unseren Nachbarn in der Nordsee. Ähnliche Leute, ähnliche Industrien, Öl etwa, die Küstenfischerei, auch nicht dicht besiedelt. Und wir sehen, wie erfolgreich die sind. Norwegen ist für uns quasi das Modell. Nicht weit von den Fischhandelslagerhallen betreibt Raymond Fowlin seinen Fish & Chips-Stand. Die Ware bezieht er übrigens von Cook. Aber im Gegensatz zu seinem Lieferanten will er von der schottischen Unabhängigkeit nichts wissen. Ich stimme nein. Niemand sagt einem, was man verliert oder gewinnt, ob der Euro kommt oder nicht. Alle sagen nur, es werde großartig mit der Unabhängigkeit, aber niemand sagt, wie es denn großartig wird. Seine Gäste am Stand sind gespalten. John Miller, ein Rentner, meint, das bringe jetzt nichts mehr.
It's too late for independence.
Das kommt alles zu spät, sagt er. Wir haben ja nichts mehr, kaum noch Industrie und diese Unabhängigkeit kostet doch nur Geld.
This independence gave us cost a lot of money.
Die Unabhängigkeit muss kommen, meint dagegen David McNeil, sein Gegenüber am Stand.
Ein Nein wäre schrecklich. Schottland versänke in der Depression. Tausende von Leuten würden das Land verlassen. So schnell kommt diese Chance nicht mehr, so David McNeill. Schottland müsste wieder lange warten, wohl eine Generation lang.
Es braucht sie überall in der Wirtschaft. Leute, die neue Programme für Computer schreiben. Leute, die machen, dass alle die Geräte auch funktionieren und miteinander kommunizieren. Elektroingenieure und Netzwerkspezialisten. Und weil die Computerisierung unserer Arbeit immer extremer wird, braucht es immer mehr solcher Spezialisten. Eine neue Studie zeigt nun, die IT-Branche hat ein Problem. Ein Problem, künftig genügend Fachleute zu finden. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Fast 90.000 zusätzliche Fachkräfte in den nächsten 8 Jahren. So viele braucht die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche. Das gehe nicht ohne Fachkräfte aus dem Ausland, sagt Andreas Kählin, Geschäftsführer von ICT Switzerland, der Dachorganisation der Branche. Und es werde noch schlimmer. Nach dem Jahr zur Zuwanderungsinitiative werde es wohl noch weniger Fachkräfte geben in der Schweiz.
Je nachdem, wie diese Szenarien aussehen mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, kann die Lücke bis zu 30.000 Personen betragen.
Das wäre doppelt so viel wie bisher angenommen. Jeder 8. IT-Angestellte komme heute aus dem Ausland. Das sind 50% mehr verglichen mit den anderen Branchen. Und man werde künftig noch mehr Fachkräfte brauchen. Einerseits, weil die Wirtschaft wachse, andererseits, weil die Technologisierung fortschreite. Weil aber die Ausbildung lange dauere in der Schweiz, könne der zusätzliche Bedarf nicht durch inländisches Personal gedeckt werden, sagt Andreas Kählin.
Die Ausbildungsanstrengungen gehen 4 bis 7 Jahre. 4 Jahre eine Berufslehre, 3 bis 4 Jahre die höhere Bildung, sei es Fachhochschulen, sei es Universitäten. Also in diesem Sinne werden wir bis im Jahr 2022 die Ziele sicher nicht erreichen können.
Kommt hinzu, viele der Leute, die eine IT-Ausbildung haben, nämlich 2/3, arbeiten nicht in IT-Unternehmen, sondern an anderen Orten, zum Beispiel in der Industrie, im Finanzwesen, in der Verwaltung. Und das sei ein Problem. Gäbe es nämlich zu wenig IT-Fachleute, treffe das die ganze Wirtschaft.
Das ist sehr beunruhigend. Die Gefahr besteht, dass ICT-Unternehmen allenfalls ihre Aktivitäten ins Ausland verlegen oder neue ICT-Unternehmen gar nicht in der Schweiz gegründet werden.
Das wiederum würde auch das Wirtschaftswachstum bremsen, sagt auch Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economy Swiss.
Die ICT-Branche ist wichtig als Querschnittsbranche. Es wäre verheerend, wenn hier zu wenige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Aber natürlich auch gilt es hier, wie in anderen Branchen, inländisches Potenzial besser auszunutzen. Doch dies wird nicht reichen angesichts von der großen Pensionierungswelle.
Eine große Pensionierungswelle, die in den nächsten Jahren auf die Branche zukommt. Beim Dachverband der Informations- und Kommunikationstechnologie setzt man deshalb vorerst darauf, zusätzliche Lehrstellen zu schaffen, um den drohenden Fachkräftemangel wenigstens ein bisschen abzufedern.
Denise Schmutz. Mit der Uhr die Fitness messen, Nachrichten verschicken und gleich noch bezahlen. Die Uhr, die der Unterhaltungselektronikkonzern Apple gestern der Öffentlichkeit vorgestellt hat, soll all das können. In der Vergangenheit hat es Apple immer wieder geschafft, ganze Branchen aufzuwirbeln. Was also bedeutet diese neue Computeruhr für die Schweizer Uhrenindustrie? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Willkommen, Apple, in unserem Metier, sagt der langjährige Uhrenmanager Jean-Claude Bieber.
Welcome für Apple in unser Metier.
Der Präsident der Luxusmarke Hublot und Chef des Uhrenbereichs der Luxusgütergruppe Louis Vuitton sieht auch nach der Apple-Präsentation keine Gefahr für die Schweizer Uhrenindustrie. Diese sei stark im mechanischen und Luxusbereich.
Eine Schweizer Qualitätsuhr ist ein Stück Ewigkeit. Also von diesem Standpunkt sind wir in einem total anderen Markt.
Die Apple Watch sei ein Computer mit immer wieder überholter Technik, die Schweizer Uhr ein Statussymbol für immer. Dass im unteren Preissegment Junge auf eine Apple Watch stehen könnten, das ist für die Uhrenkenner vorstellbar. Aber auch da sieht man Potenzial statt Gefahr. Swatch-Chef Nick Hayek sagte noch vor der Apple-Präsentation.
Die Welt ist riesig, Sie sehen das. Wie viele Leute tragen keine Uhren? Oder wie viele Leute tragen nur eine Uhr und wechseln sie nie? Und da gibt es ein Riesenpotenzial.
Die Uhrenhersteller im unteren Preissegment würden sicher etwas leiden, aber kurz- und mittelfristig dürfte die Schweizer Uhrenindustrie weiter erfolgreich sein, sagt Emilie Gasche, Ökonomin bei der Credit Suisse.
Für die Schweizer Industrie sehen wir momentan noch keine große Gefahr, weil die Schweizer Uhrenindustrie zum großen Teil auf das Luxussegment ausgerichtet ist.
Gemäss der CS-Studie werden 65% des Umsatzes von Schweizer Uhrenherstellern mit Uhren über 3'000 Franken gemacht. Zwei Drittel aller verkauften Uhren sind zwar im tieferen Preissegment, aber sie machen nur 7% des Umsatzes aus. Längerfristig gibt Emilie Gasche aber zu bedenken,
ob die Uhr ihre Rolle als Statussymbol erhalten kann. So die Uhrenmacher müssen sich Überlegungen machen, wie sie die neue Generation ansprechen möchten.
Die Schweizer Uhrenindustrie sei noch nie so gesund und dynamisch gewesen wie jetzt, sagt Uhrenmanager Jean-Claude Biver. Sie werde nicht nichts tun, aber...
Wir Schweizer haben keine Telekom-Industrie. Und aus diesem Sinne können wir nur versuchen, glaube ich, auf jeden Fall am Anfang, Partnerschaften zu bauen.
Zum Beispiel mit Chipherstellern, Zulieferern von Telekomfirmen. Verhandlungen dürften also im Hintergrund laufen, aber das dauert. Und die Frage ist, wie viel Zeit wird die Schweizer Uhrenindustrie haben?
Susanne Giger. Und inzwischen ist es 12:01, Zeit also fürs Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Das Thema «Schweizer Muslime angesichts des Extremismus des Islamischen Staates IS». Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Der neue Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat die personelle Zusammensetzung des Gremiums bekannt gegeben. Der frühere französische Finanzminister Moscovici wird das Ressort Wirtschaft, Währungspolitik und Steuern übernehmen. Der früheren dänischen Wirtschaftsministerin Margrethe Vestager wird das Wettbewerbsressort zugeteilt. Sanktionen der EU gegen Russland seien in der gegenwärtigen Situation kontraproduktiv. Man müsse stattdessen auf einen Dialog setzen. Das hat Bundespräsident und OSZE-Vorsitzender Didier Burkhalter in Prag gesagt. Die EU-Außenminister diskutieren derzeit in Brüssel darüber, ob sie verschärfte Sanktionen gegen Russland in Kraft setzen wollen. Neue Kinderkrippen sollen weiterhin finanzielle Hilfe vom Bund erhalten. Der Nationalrat hat eine entsprechende Vorlage klar angenommen. Diese will neue Kindertagesstätten in den nächsten 4 Jahren unterstützen, mit insgesamt 120 Millionen Franken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.